Endlich wieder ein Gewinnspiel im Kochbuch-Podcast. Ich treffe heute in dieser Folge Anja alias Tegernsee Kitchen. Die kennst du ganz bestimmt von Instagram, von ihren wunderschönen Bildern und Rezepten vom Tegernsee. Sie hat natürlich ein Kochbuch veröffentlicht, deshalb ist sie zu Gast im Podcast und du kannst ein Exemplar von Tegernsee Kitchen, meine neue Landküche, gewinnen, indem du mir eine E-Mail schreibst an Kuchen oder Weltfrieden googlemail.com mit dem Stichwort, das du in dieser Podcast-Folge am Ende des Gesprächs hörst. Also Ohren gespitzt, E-Mail geschrieben und dann liegt vielleicht ein Exemplar dieses sehr schönen Kochbuchs mit wunderbar alltagstauglichen Rezepten bald in deiner Küche. Einsendeschluss ist übrigens der 31. August 2026. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung auf der Plattform deiner Wahl hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass du jemanden kennst, der unbedingt diesen Podcast hören sollte, dann leite den Podcast doch gerne weiter. Ich freue mich über jede Hörerin und jeden Hörer. Aber jetzt viel Spaß beim Hören. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ganz lange, aber das liegt natürlich daran, dass ich dir schon so lange auf Instagram folge. Herzlich willkommen, Anja alias Tegernsee Kitchen.
Vielen lieben Dank, Christina. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich schicke schon mal schöne Grüße an einen meiner Sehnsuchtsorte. Der Tegernsee steht ganz oben auf meiner Liste der Orte, die für mich Urlaub bedeuten und eine gute Zeit haben oder der Anfang von Urlaub. Wir kommen da manchmal vorbei, wenn wir in den Urlaub fahren. Wie ist das Wetter gerade? Ist es da gerade schön? Ich habe schon gesehen, du warst im See schwimmen. Dir auf Instagram zu folgen, ist so inspirierend. Man hat immer das Gefühl, man ist ein bisschen im Urlaub.
Es ist schön. Das ist auch Sinn und Zweck, weil es so schön ist, dass ich es gerne teilen möchte. Und ich kriege viele Rückmeldungen, dass gerade diese Sequenzen so am Morgen genossen werden, weil es die Menschen so ein bisschen aus ihrem Alltag rausholt. Und das freut mich besonders. Und heute scheint tatsächlich die Sonne.
Großartig. Na, ich denke vor allem immer, guck mal, du könntest ja auch einfach mal schwimmen gehen, auch wenn es bei mir natürlich das Freibad wäre und kein schöner See. Da ist da, wo ich wohne, leider ein bisschen Mangel an schönen Seen, also überhaupt an Seen. Aber ja, man fasst sich so ein bisschen an die eigene Nase und genau das tut eigentlich dein Kochbuch auch, finde ich. Auf eine ganz schöne, freundliche Art und Weise habe ich mich beim Lesen und beim Nachkochen, ich habe ja schon einige Rezepte ausprobiert, dabei ertappt, dass ich dachte, oh Mensch, ey, man könnte wirklich jeden Tag einfach ein bisschen besser essen.
Ich muss gestehen, das berührt mich sehr, Christina, weil das tatsächlich... Ich habe Tegernsee Kitchen angefangen, weil ich Rückenschmerzen hatte und mein Leben so ein bisschen verändern wollte und nicht wusste, was ich machen sollte. Also ich dachte, okay, vielleicht beschäftigst du dich mal mit dem Essen, also mit dem eigenen Essen. Und dann folgten sehr schnell Fragen, wo kommt es her und was macht es mit dem Körper? Und schon sehr früh war es mein, ich sag mal Ansinnen, nicht Ziel, aber mit schönen Bildern, möglichst nicht mit Dogmatismus, einfach ja meinen Followern an die Hand zu gehen, schau mal, vielleicht ist es gar nicht so schwer oder wir probieren es einfach mal oder wir geben es mal eine Chance und so die Freude drumherum zu zeigen, um darüber eine Inspiration zu sein.
Aber dabei ist es kein Health-Kochbuch. Also die gehen ja ein bisschen anders an das Thema ran. Die sagen, hier sind Dinge, die gut für dich sind zum Frühstück. Sondern bei dir ist es wirklich ein Kochbuch. Also bei dir ist es etwas, was inspirieren soll, was Vorschläge macht und nicht, achte bei deinem Frühstück darauf, dass du genug Kohlenhydrate, auf jeden Fall Unmengen von Proteinen und vielleicht noch ein bisschen Obst kombinierst. Noch besser ist ein herzhaftes Frühstück, sondern du machst schöne Vorschläge einfach, die ganz unterschiedlich sind und sagst, überleg doch mal, was dir gut tut und überleg doch mal, worauf du Appetit hast. Also was kannst du denn genießen? Was macht denn Spaß zu essen? Ich finde es so einen schönen Ansatz.
Ja, genau. Das tatsächlich, ich habe da, ich meine, ich mache das ja jetzt seit ein paar Jahren. Und witzigerweise, ich habe ja auch einen Ingenieurabschluss als Lebensmitteltechnologin. Das heißt, ich weiß zumindest noch in relativ groben Zügen, wie Lebensmittel so produziert werden. Aber ich glaube, so in der heutigen Zeit, wir haben so viel, wir kriegen so viel Informationsinput. Wir leiden gefühlt alle, das ist natürlich ein Generalismus, aber ich glaube schon, das ist schon was gesellschaftlich spiegelt. Wir leiden unter Zeitmangel, irgendwie alles oder vieles ist anstrengend. Und essen müssen wir ja dreimal am Tag. Und wenn wir anfangen zu sagen, okay, beim Essen muss ich jetzt das beachten und das beachten und das beachten, dann war so mein Empfinden, okay, das wird ja schnell nochmal zu einer weiteren Belastung. Und wenn wir so in dieser Welt des Körperlichen, der Optimierung drin sind, dann ja, es ist halt wie eine weitere Checkliste am Tag. Und ich habe mich dann selbst gefragt, okay, wie kann man das denn eigentlich umgehen? Oder wie kann man sich das einfacher machen, ohne dass man diesen so sich einen eigenen Stress aufbaut? Und am Ende komme ich dann immer wieder auf den Punkt zurück, okay, frisch kochen ist wahrscheinlich erstmal ist so der Game Changer, weil man einfach damit schon relativ genau weiß, was in seinem Essen drin ist. Klar, wenn man es natürlich schafft, ja, im Kleinen angebautes, biologisch angebautes zu verarbeiten, dann ist es noch besser, aber das ist auch nicht jedem möglich. Und dann halt bunt. Ja, auch kein, also ich esse selber kein Fleisch oder so gut wie keinen, außer mein Sohn hat nicht aufgegessen, dann esse ich schon mal was, weil er sagt, Mami, kannst du dein, meinen Schnitzel bitte aufessen, damit es nicht, das Tier nicht umsonst sein Leben hergegeben hat. Aber alles in Maßen, genau, Fokus auf Farbe. Und ich glaube, damit hat man schon irgendwie ganz viel gewonnen. Genau.
Na, vor allem kommt der Spaß zurück. Ich finde, wenn man so keinen Spaß am Essen hat, dann ist es schon ein großes Problem. Also ich habe zum Beispiel immer diese Thermomix-Diskussion im Freundeskreis, weil ich ja Kochbücher liebe und so viel über Essen spreche und mich damit beschäftige, sind alle mal ganz vorsichtig und fragen mich aber manchmal auch um Rat und sagen dann: Christina, ich habe überlegt, vielleicht einen Thermomix anzuschaffen. Verurteilst du mich jetzt? Ist das was Schlimmes? Und ich sage immer, nein, um Gottes Willen, im Gegenteil. Wenn dir Kochen keinen Spaß macht, aber du gut essen möchtest, dann ist es doch eine tolle Sache. Dann hör auf die Maschine, schmeiß rein, was sie sagt, und du hast ja aus richtigen Lebensmitteln etwas gekocht, statt irgendwas aufzutauen oder schnell irgendwie was Verarbeitetes zu essen. Das ist doch eine großartige Idee, um frisches Essen auf den Tisch zu kriegen. Und für viele ist es wirklich Stress, noch was Zusätzliches. Für manche ist Kochen ein schönes Hobby, was sie entspannt, eine Meditation nach dem Arbeit, nach der Arbeit einfach mal so eine Zwiebel schnibbeln und darauf achten, ob es kleine Würfelchen werden oder schmale Scheibchen. Und für manche ist es total lästig. Die sagen, oh Gott, die Kinder wollen echt dreimal am Tag essen. Oh, ich habe keine Ahnung. Und jeder will was anderes. Und jetzt muss ich schon wieder an den Herd. Und danach muss ich wieder abspülen. Ich fühle mich wie Sisyphos, der die ganze Zeit den Stein auf den Berg rollt.
Und
Es
immer
ist,
wieder kommt er zurück.
ja, genau, aber es ist wirklich
Ja.
so ein weites Feld, wie Menschen mit Essen umgehen. Und gleichzeitig haben wir so viele Vorbilder und Informationen, was gut für uns sein soll und worauf wir achten müssen in bestimmten Lebensphasen am Ende noch. Wenn du älter wirst, musst du darauf achten, ja, viel Protein zu essen. Wenn du nicht genug Protein isst, dann hast du später Sitz im Rollstuhl, keine Ahnung. Da wird alles ganz schrecklich. Und es erzeugt so einen Druck, und da wieder Leichtigkeit reinzubringen, ist schon echt nicht so einfach. Siehe die Freundin mit dem Thermomix. Also die versucht ja
Ja.
auch Leichtigkeit in ihr Leben zu bringen und den Stress ein bisschen rauszunehmen. Aber es ist gar nicht so einfach. Wie machst du das in deinem Alltag?
Vielleicht einmal nur kurz dazu, weil ich finde dieses Beispiel super, weil dieses Beispiel habe ich auch schon oft gehört und ich sage dann auch, naja gut, aber ich meine, die ganzen Sterneköche, die haben auch einen Thermomix bei sich in der Küche stehen. Also die nutzen es halt für bestimmte Dinge, weil es einfach Sinn macht. Und ich bin da total bei dir. Wie ich ja davor auch gesagt habe, es geht mehr um die Zutaten, es geht um das Bunte, um die Vielseitigkeit und wie man das jetzt zubereitet, ist der zweite Schritt. Und ich bin auch bei dir bei diesem Thema. Also ich finde mittlerweile, wenn ich sage, okay, ich würde mir gerne das und das zubereiten und ich nehme jetzt eine Stunde Zeit, dann ist es für mich eine Entspannung. Da komme ich so in meinen eigenen Tunnel, da kann ich irgendwie abschalten. Für manche ist es nicht so. Man hat ja auch, du hast ja auch das Thema Kinder genannt. Das darf man, finde ich, auch bei dieser ganzen Essensdiskussion nicht außen vor lassen, ja. Das Leben ist halt voll. Man muss es realistisch betrachten. Und gerade wie du sagtest, ja, wenn ich drei Kinder habe und ich bin ständig nur am Zubereiten, das muss man versuchen einzubinden in diese Diskussion, wie gehe ich mit dem Essen um? Oder wie gehe ich mit meiner Essenszubereitung um? Und ich selbst, ich glaube, ich bin natürlich irgendwie nicht so gutes Beispiel, weil mein Leben dreht sich ja um Essen. Also ich habe mir das ja so über die Zeit gebaut und organisiert, dass ich jetzt von dem lebe, was ich euch so zeige. Deswegen bin ich da wahrscheinlich kein gutes Beispiel, weil natürlich ich da dem viel Raum gebe. Aber beziehungsweise um das nochmal zu beantworten, aber dadurch, dass ich natürlich auch Content drumherum produziere, habe ich fast immer, fast jeden Tag irgendwie was Gutes, Buntes auf dem Teller, weil ich ja auch Content produziere. Ich habe aber durchaus auch die Thematik, ich habe einen Sohn, der noch so in der Phase ist, dass er Gemüse angeboten bekommen muss und noch überlegt, ob er das jetzt gerne essen möchte oder gut findet. Das heißt, ich koche auch am Tag oft verschiedene Gerichte, einfach um sicherzustellen, dass jeder das bekommt, was er will und ja, dass das anstrengend ist und man es planen muss und die Zeit einplanen muss. Das Thema habe ich auch.
Ja, bei dir sieht es aber immer so schön aus. Wie gesagt, es fühlt sich an wie Urlaub. Anja besorgt sich wunderbare Lebensmittel, Anja kocht entspannt in ihrer Küche, danach sieht es toll aus und ist auch noch gesund. Das ist so hätte ich das auch gerne. Aber ich arbeite noch an der Küche. Im Moment ist die immer noch im Umbau. Vielleicht wird es dann ganz toll, wenn ich erstmal das richtige Equipment habe.
Vielleicht.
Sind das alles Sachen, die du auch gerne in deinen Alltag einbindest, die Rezepte, oder hast du die speziell entwickelt für das Kochbuch? Sind es Klassiker bei euch zu Hause oder, ich meine, du machst es berufsweise,
Ja.
dass du Essen entwickelst und damit dich auseinandersetzt. Hast du ein paar Sachen neu erfunden oder sind es alles
Genau,
Standards?
also es sind viele Standards dabei. Also jeder, der irgendwie kulinarisch unterwegs ist, der weiß irgendwie, dass jetzt Pastéis de Nata irgendwie was total Traditionelles ist und eine Pasta alla Norma ist natürlich auch nichts Neues. Aber die sind einfach für mich wichtig, weil das Sachen sind, die ich wahnsinnig gerne esse. Jetzt die Pasta ist einfach und voller Sommerfrische, wenn man die mit richtig schönen, dicken Auberginen zubereitet. Nur weil wir an den Beispielen sind, bei den Pastéis de Nata, da habe ich einfach eine Faszination, was den Herstellungsprozess angeht, weil das ist so ein Rezept, das habe ich relativ früh in meiner Tegernsee Kitchen Zeit gemacht und dachte zuerst, kann ich das? Ich weiß nicht. Und dann habe ich es probiert. Und dann war das so toll, irgendwie den Teig zu schichten und in den heißen Ofen zu geben und es brutzeln zu sehen. Und dann das natürlich zu schmecken und dieses Knuspern, das war einfach toll. Also das kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Genau. Und dann sind natürlich Rezepte dabei, die sind keine Otto Lengis, aber das sind so Beispiele wie so der Grünkernsalat oder der Linsensalat ist nicht mehr drin, aber so in der Art, wo ich selber sage, okay, ich habe die Zutaten vielleicht zu Hause, da habe ich Lust drauf. Ich bin großer Freund von Grünkern und Dinkel mittlerweile. Und was habe ich dann für saisonales Gemüse dabei? Was gibt es für Kräuter, die das vielleicht ergänzen könnten? Gibt es ein Obst, was ich dazu tun kann? Oder nehme ich ein getrocknetes, weil es irgendwie gerade Winter ist und kein frisches Obst gibt? Das sind so Beispiele, ja, das ist, glaube ich, plakativ dafür, wie ich versuche, ja, Gerichte, also ich schreibe ja bewusst nicht, dass ich Rezeptentwicklerin bin, weil es mehr so ein Alltagsprozess ist. Und genau das würde ich auch gerne mitgeben. Schauen, vielleicht habe ich irgendwie was online gesehen oder ich bin auf dem Markt und sehe gerade, dass, weiß nicht, Kürbisse jetzt in Saison kommen und überlege selbst, worauf habe ich Lust, womit möchte ich das kombinieren? Also, dass man lernt, irgendwie so ein Gefühl dafür zu kriegen, was tut mir gut, was möchte ich jetzt in dem Moment, was hat die Saison zu bieten, was sind so Klassiker, wie kann ich aber auch selbst kombinieren und auch so ein bisschen Mut zu entwickeln, zu sagen, okay, klassisch würde man jetzt die und die Gewürze kombinieren, aber ich habe für mich gelernt, ich mag es lieber ein bisschen anders, dass man auch ja, diesen Mut entwickelt, das selbst zu entdecken und nicht so diesem unterliegt, ach, aber das Rezept sagt. Das finde
Mutig,
ich.
mutig ist ein gutes Stichwort. Da habe ich das richtige Rezept dazu gefunden. In deinem Kochbuch gibt es ein Rezept für herzhaften Kaiserschmarrn.
Das
Da
ist
ist
gut.
mir kurz der Atem gestockt, als
Ja.
gebürtige Bayerin.
Ja, Gott, ja. Verstehe ich.
Aber es klingt so lecker. Es klingt so lecker.
Das ist witzig, dass du das sagst. Das haben wir jetzt so ein paar angesprochen. Ich habe das vor, auch am Anfang meiner Zeit, für mich mal einfach mal so umgesetzt. Und das tatsächlich wirklich einfach selbst, wo ich dachte, warum macht man eigentlich Kaiserschmarrn immer süß? Und habe das damals mit Parmesan und ja, was es so gab. Und für das Kochbuch dachte ich, das ist eigentlich eine gute Abwandlung.
Also für alle, die vielleicht aus dem Norden kommen, im Kaiserschmarrnteig ist traditionell nämlich kein Zucker. Normalerweise ist es so, dass man den Teig ohne Zucker macht
Ja, genau,
und dann
ja.
erst, wenn er fertig ist,
Karamellisiert,
nochmal
ne?
karamellisiert im Ofen. Oder wenn man keine Zeit hat, macht man einfach unglaublich viel Puderzucker drauf. Aber
Hier
deshalb
wird das
eignet
bei
er
uns wird
sich,
das so gemacht.
ja, bei uns nämlich auch. So wie noch meinen Ofen schieben. Ich habe keine Zeit. Ich muss den jetzt essen. Das sieht so gut aus. Und deshalb eignet er sich natürlich total. Und ich meine, in anderen Ländern gibt es dann sowas wie Polenta, Schnitten oder sowas. Und eigentlich von der Konsistenz und vom Feeling her, würde ich sagen, geht es dann in die Richtung und man kann eigentlich alles kombinieren. Du hast auch hier im Rezept noch Gemüse dabei. Und Bergkäse und grünes Pesto und das stelle ich mir köstlich vor. Das sind alles Sachen, die gut schmecken und die zusammen total Sinn ergeben.
Genau, und das ist tatsächlich etwas, da versuche ich, also ich habe ja eine total wertschätzende Community, um die ich unendlich dankbar bin, die sich einfach daran erfreut, was es an Inspiration gibt. Es ist über die Jahre war das schon immer mal wieder so, dass genau so ein Rezept, also ne, was eigentlich was ganz Traditionelles ist, was klare Vorgaben mitbringt. Wenn ich mal sowas abgewandelt habe, schon mal so ein Kommentar kam, na, aber das ist nicht so ganz, so soll es ja eigentlich nicht sein. Und ich versuche mehr ans Kochen dran zu gehen, so wie du das gerade so beschrieben hast. Also ne, du hast diese Zusammenstellung, hast gesagt, eigentlich funktioniert das sehr gut zusammen, hört sich total lecker an. Und ich versuche mehr von der Seite zu kommen, als dass ich mich starr, also wie ernähre ich mich? Möglichst auch kein Dogmatismus, sondern versuchen, das ein bisschen flexibler zu sehen und so auch bei ja, so traditionellen Rezepten.
Herzhafter Kaiserschmarrn. Ich werde es noch probieren. Da ist auf jeden Fall das Kleberchen noch drin im Kochbuch.
Bin
Fisch
gespannt, was
isst
du
du
sagst.
aber. Du isst Fisch. Es gibt einige Fischrezepte, sehr köstliche Fischrezepte, weil du natürlich da total an der Quelle sitzt. Also ich meine, du sitzt direkt am See und kannst zu deinem dir vertrauten Fischhändler gehen, den du auch schon vorgestellt hast auf dem Account. Ich kenne den jetzt.
Die
Das ist
Jungs von der
natürlich.
Fischerei, ja.
Das ist natürlich toll.
Genau, das ist schon was Besonderes, finde ich, darf man bei der ganzen Essensdiskussion auch nicht vergessen. Wir hatten es am Anfang kurz, ja, die Thematik auf dem Markt einkaufen, auf dem Biohof, Biogemüse, handwerklich produziertes, das ist würde ich fast sagen, eigentlich ein Luxus, wenn man das kann. Ja, darf man, finde ich, auch in dem heutigen Gesprächen um Essen und wie isst man gut, was für Möglichkeiten gibt es, darf man das nicht vergessen. Und hier im Tal ist es schon besonders, weil wir natürlich, klar, wir haben ganz tolle Fischerei, die das wirklich mit Herzblut ihre Arbeit macht. Wir haben natürlich Viehwirtschaft, wenn man Fleisch isst, wo es kleine Höfe gibt, die also irgendwie was zwischen 10 und 30 Kühe haben, die im Sommer auf der Alm sind. Daran angeschlossen ist auch eine Käserei, die ihre Milch so ein bisschen so genossenschaftsartig sammelt und daraus Käse macht. Also das ist natürlich, ja, das ist schon besonders. Klar.
Oder wie eine Freundin von mir mal gesagt hat, das kann auch ein Job sein. Ihre Mutter macht es professionell. Also immer zu schauen, wann wo Markt ist und dann zum Hofladen zu fahren hier und zum Hofladen zu fahren da und da bei dem Bauern noch das Hühnchen zu holen und so. Das kann ein Fulltime-Job sein. Oder man achtet einfach auf Bioqualität und schaut, dass man so die guten Sachen sich ins Haus holt, würde ich mal
Genau,
sagen.
wenn es dann möglich ist, ne? Also ich meine, ist es ja schon so auch, jetzt habe ich keine Statistik gemacht, aber das wollte ich immer mal machen, dass ich mal wirklich so drei Gerichte nehme und die Zutaten aus verschiedenen Quellen hole und das einfach mal vergleiche, was es bedeutet an Aufwand und vor allen Dingen an Kosten. Aber natürlich, wenn es dann möglich ist, ist Bio immer besser.
Wobei ich gehe ja wirklich gerne samstags, manchmal auch mittwochs hier auf den Markt bei mir in der kleinen Stadt. Mittwochs ist ganz klein, aber es gibt einen großen Gemüsestand und dann sieht man immer automatisch, was gerade Saison hat. Das sind die Sachen, die
Genau.
nicht so teuer sind und von denen es viel gibt. Und
Ja,
die
das
sind auch
stimmt.
immer unglaublich günstig. Also wenn man
Ja,
wirklich
Zucchini
auf den
gerade.
Markt geht und das kauft, was gerade in der Saison ist, dann wundere ich mich manchmal, mit wie wenig Geld ich von dem Stand wieder weggebe.
Ja.
Das ist schon
Agree, ja.
erstaunlich. Das kann ich jedem nur empfehlen und auch dessen schönes Alltagsritual, um sich mit seinem Essen auseinanderzusetzen, eben nicht nur schnell, schnell im Supermarkt irgendwie die Sachen in den Korb werfen, alles, was auf der Liste steht, sondern auf den Markt gehen und schauen, was da ist. Und mal gucken, was da so liegt und auch Mut haben und sich überlegen, was man so draus machen könnte. Da gibt es jetzt zum
Genau.
Beispiel diese, im Winter gibt es jetzt diese, das ist so eine Mischung aus Grünkohl und Rosenkohl oder sowas. Das sind so kleine bunte
Diese kleinen,
Kohlsprossen und die sind
so
so
ein,
hübsch. Ich
die
hatte
sind vor allen
keine
Dingen hübsch,
Ahnung,
ja.
was ich damit machen sollte. Ich
Was
dachte
hast du
einfach, die
damit
sind
gemacht?
hübsch. Ich habe sie in die Pfanne und so ein bisschen angebraten und dann ein bisschen Wasser drauf und gewürzt und gedämpft und dann waren die eigentlich super.
Aber so habe ich es auch gemacht. Vor denen stehe ich auch immer im Winter und denke, oh, sind die hübsch. Was kann man
So
damit
hübsch.
machen? Und dann landen sie in der Pfanne, ja.
Ja, aber das ist eben, und das sind ja kleine Energiebolzen. Ich meine, das ist genau das grüne Gemüse, was wir immer essen sollen, was gesund für uns ist. Das grüne Blattgemüse, wo man denkt, oh, schon wieder Kohl, ich weiß nicht. Mangold, schon wieder Mangold. Aber das ist genau das Zeug, was uns gut tut und was die Ballaststoffe liefert, die wir brauchen und die einfach uns rundum glücklich machen, auch wenn wir es vorher vielleicht nicht so schnallen. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dann kann es ja schon was verändern. Und bei dir hat es was verändert. Du hast erzählt, was dein Ausgangspunkt war. Wie war die Veränderung? Also du hast gesagt, du hast dann dich mehr auf dein Essen konzentriert. Du hattest diese schlimmen Rückenschmerzen. Was ist dann passiert?
Also da haben verschiedene Dinge ineinander gegriffen und für mich ist deswegen rückblickend auch Essen, also wenn man sein Essen betrachtet, betrachtet man automatisch ganz viele andere Aspekte, also sein eigenes Wertesystem weit übers Essen hinaus, Themen, wie will ich leben, du hast gerade schön beschrieben, wie du auf den Markt gehst, dafür braucht man natürlich Ruhe, da braucht man Muße, das muss man sich einplanen. Bei mir hat sich naja, also ich glaube, körperlich erstens hat sich etwas verändert, dass ich wieder angefangen habe, ein Gefühl für meinen Körper zu kriegen. Also was du gerade beschrieben hast mit, ne, also Beispiel Blattgrün, das ist gut für uns, gesund. Ich glaube, Es kann schon ein Weg sein, wieder dahin zu kommen, dass wir spüren, wenn uns Essen gut tut oder halt nicht. Und ich habe am Anfang meiner Zeit, als ich gerade angefangen habe, mich mit meiner Ernährung zu beschäftigen, habe ich mal einen Monat lang Weißmehl und Zucker weggelassen. Ich glaube, Milchprodukte. Und ich glaube, Mozzarella habe ich gegessen. Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau das System, aber ich habe halt viele Dinge einfach mal weggelassen. Es war am Anfang schwierig, dann wurde es immer einfacher. Und dann habe ich mal nach 4, 5, 6 Wochen im Flieger gesessen und morgens nach Berlin und habe am Flughafen nichts gefunden, was in meinen aktuellen Essensplan reinpasst. Und dann war ich im Flieger so hungrig, dass ich in Müsli-Riegel gebissen habe, dass die so rumgereicht haben. Und ich war geradezu, ja, ich war wie schockiert, habe ich gesagt, Wahnsinn, wie süß das ist. Und habe dabei halt gemerkt, ich habe mir das innerhalb von ein paar Wochen abtrainiert und habe dann wieder, also dieses Bedürfnis danach oder diese Normalität und habe danach gemerkt, ah, wow, das ist ja richtig intensiv. Und da muss ja echt viel Zucker drin sein. Und dann habe ich mit der Zeit auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt wieder anfange, das hängt natürlich sehr an dem Thema Zucker, aber dann merke ich, wie sich mein Blutzuckerspiegel verändert, an dem, ob ich jetzt irgendwie müde oder nicht so müde bin. Und dahin wieder zurückzukommen, ja, das ist ein Weg, genau. Das hat sich stark für mich verändert. Aber dann natürlich auch irgendwie die ganzen Fragestellungen drumherum. Wenn ich mich frage, wie würden Lebensmittel produziert, dann hängt direkt auch die Frage daran, natürlich, ja, welchen Werten möchte ich denn folgen? Und das spiegelt sich so in der Lebensmittelproduktion, finde ich, sehr stark, weil bin ich bereit, das hinzunehmen, dass ein Stück Fleisch irgendwie in der Massenproduktion, aus der Massenproduktion kommt. Vielleicht kann ich mir ein höherwertiges Fleisch nicht leisten, aber dann bin ich vielleicht bereit, eher darauf zu verzichten. Also man fängt automatisch an, ganz viele verschiedene Fragen zu stellen. Und so verändert sich, so war es zumindest bei mir, auch der Blick auf mein Leben grundsätzlich. Wie möchte ich leben? Wie möchte ich es füllen? Fühle ich mich nur gut, weil ich anders esse? Oder achte ich auch darauf, dass ich mich jeden Tag bewege, dass ich versuche, irgendwie anders zu schlafen? Das ist dann irgendwie alles daran gekoppelt.
Du hast aber auch süße Rezepte im Kochbuch. Also, liebe Hörenden, müsst nicht glauben, dass Anja immer noch ganz streng zuckerfrei lebt oder zumindest hat sie tolle Rezepte im Ärmel, die sie mit anderen teilen möchte. Zum Beispiel steht ganz oben auf meiner Liste immer noch die Birnengalette.
Oh,
Die
das
wurde
ist
mir
toll,
auch schon heiß empfohlen von Menschen, die dein Kochbuch schon getestet
ja,
haben.
toll, das freut mich.
Weil da, und da ist Wodka im Teig.
Der ist wichtig, ja.
Das habe ich
Das
noch nie
dachte ich,
gehört.
nee, früher habe ich das nicht so, habe ich gesagt, ach, braucht kein Mensch, ja, machen wir ohne. Und dann habe ich es mal mit einem, ich glaube, da kommt ein Esslöffel Wodka rein in diesen Teig und der wird dann schön, drei,
Drei
der wird dann,
Esslöffel.
der wird schön, im Englischen gibt es den Begriff flaky. Ich weiß gar nicht, wie der so im Deutschen ist, aber der ist dann, das ist dann kein Mürbeteig, aber das ist so wie, und es ist auch kein Blätterteig, also dafür ist er viel fester. Aber der kriegt eine ganz bestimmte Konsistenz und das funktioniert. Man kann auch einen Gin verwenden. Ich habe auch schon mal einen Gin dafür verwendet, weil ich keinen Wodka da hatte.
Das
Genau, und
heißt,
mit
der ist
dem,
dann mehr so wie so ein Pie-Teig. Wenn man
ja,
einen
so ein
Pie macht,
bisschen,
da macht
ja.
man dann kaltes Wasser rein und hat so eine ganz
Ja, genau.
bestimmte Konsistenz dann.
Ja, genau. Ja, genau. Und wegen der Süße, das ist schön, dass du das aufgegriffen hast, weil wenn ich auf Instagram ein süßes Rezept teile, dann ist es schon immer wieder so, dass ein Kommentar kommt, da ist aber viel Zucker drin. Und dann sage ich aber, ich esse ja nur ein Muffin oder ich esse zwei Kekse, aber ich esse ja nicht direkt das ganze Blech. Also es ist für mich schon, ich würde niemals heute auf Zucker verzichten. Ich meine aber industriell produzierte süße Produkte. Meistens, nicht immer. Genau, und bin mir einfach heute viel bewusster, ja, was es halt bedeutet oder wie ich mich im Zweifel danach fühle, wenn ich irgendwas sehr Zuckerhaltiges esse.
Ich habe ja zum Beispiel den Grießpudding gemacht mit Nektarinen und dachte auch so, holla die Wolla, da kommen 50 Gramm Zucker rein, okay. Aber es war auch sehr lecker und ich habe
War
alles
auch
alleine
sehr lecker.
gegessen.
Ah, du hast, ja, süße.
Ja, die Familie so, ah, Nektarinen, ah, Grieß, ah, habe ich jetzt gerade gar keinen Appetit drauf. Und ich so, tja, Pech gehabt.
Weg ist er.
Ja, der war sehr lecker. Sehr,
Der
sehr
ist toll,
lecker.
ja. Der ist, ja.
Dein
Kann
Buch
man super
heißt,
mit Äpfeln machen.
ja, mit allem. Also ich meine, das ist
Mit
ja genau
allem
so ein
mehr.
Rezept, da kannst du alles reinschmeißen. Johannisbeeren,
Ja.
Himbeeren, Blaubeeren, was
Ja.
du gerade da hast. Oder
Ja.
gar nichts. Ich könnte es mir auch
Ja.
mit gar nichts vorstellen, ehrlich gesagt. Und Zimt und Zucker drauf.
Und würdest du
Vielleicht.
auch alleine essen?
Würde ich auch alleine essen, wenn ich es mir jetzt so überlege. Oh ja, den würde ich auf jeden Fall alleine essen. Dein Buch heißt ja Meine neue Landküche. Du hast aber ja nicht immer so ländlich gewohnt, sondern du warst ja schon viel unterwegs in deinem Leben. Aber die Landküche hat jetzt dein Herz erobert. Ich meine, du hättest ja auch ein Buch schreiben können, was total international ist und Einflüsse von überall her hat, aber es ist ein Landküchebuch geworden.
Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Versuch, verschiedene Elemente zusammenzubringen. Also was ich, diese Rezepte, die mich immer glücklich machen, sind Sachen, die irgendwie von woanders herkommen, also von Südamerika oder irgendwie Asien, die man an den heimischen Tisch bringt und wenn möglich mit heimischen Zutaten oder Komponenten oder Gemüsesorten verbindet und dann darüber ein bisschen was Neues kreiert. Das ist dann natürlich nicht total neu, weil die Idee ja irgendwo anders herkommt, aber dann, dass man so sagt, okay, das ist das, was in meinem Land stattfindet und wie können wir das, wie können wir das zusammenbringen? Und deswegen auch neu. Weil ich denke, das ist auch etwas, was Essen trägt ja so viel in sich, ja, ob das jetzt Identität oder Sozialisierung oder Kultur ist. Und es ist auch eine Form von Kommunikationsmittel, nämlich kulturenübergreifend. Und genau, weil ich viel unterwegs war, macht mich das, also wenn ich eine Ceviche auf dem Tisch stehen habe, was mit Fisch gemacht wird, das hier aus der Ecke kommt, und ja, finde ich das einfach schön. Ich finde es gut. Ja.
Es gibt zum Beispiel auch ein Rezept für Ribollita oder für schnelle Ramen oder ein Tomaten-Linsen-Curry. Und die Zutaten sind aber alle so, dass du sie in jedem Supermarkt bekommst. Also außer bei mir hier ist immer Koriander-Ebbe. Da muss ich wirklich immer gucken, ob es irgendwo frischen Koriander gibt. Ich weiß nicht warum. Entweder sind alle ganz wild hier drauf und deshalb ist er ausverkauft. Oder ich bin die Einzige und deshalb gibt es immer nicht so viel. Es ist irgendwo dazwischen, ist die Wahrheit.
Und
Aber
Miso ist vielleicht nicht immer überall zu haben, oder? Weiß ich nicht.
ja, es gibt eine Handelskette.
Mittlerweile schon.
Es gibt eine Handelskette, die hat ein sehr, oder zwei, weiß ich, hier bei mir, die haben ein sehr gutes Asia-Regal oder so asiatisch Küchen der Länder sozusagen. Sehr groß und da kriegt man wirklich sehr viele Sachen. Ich habe inzwischen sogar Zitronengras als Gewürz gefunden. Das habe
Oh,
ich
wow.
ganz lange gesucht. Das wollte ich unbedingt, weil frisches Zitronengras, bis ich beim nächsten Asialaden bin, ist mir es aufgetaut und dann, ja, so viel Platz habe ich auch nicht mehr im Gefrierschrank.
Und funktioniert das gut als Gewürz?
Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Okay.
Aber ich meine, im Prinzip ist es, könnte ich es mir vorstellen, dass es sehr gut funktioniert, besser als tiefgekühlter Koriander. Den habe ich ausprobiert, der kann nix.
Okay, siehst du?
Also
There you
Service für alle Hörenden und für dich. Tiefgekühlter Koriander. Also berichtet gerne anderweitig, wie ihr tiefgekühlten Koriander benutzt, aber ich habe es mal gekauft und dachte so, ja geil, dann nehme ich den einfach tiefgekühlt, so wie Petersilie und Dill und Schnittlauch im Winter. Und dann so, nee, kann
Aber
leider
finde ich ja
nicht.
total spannend, weil als ich angefangen habe, also ich esse zum Beispiel Koriander wahnsinnig gerne. Und als ich mit Tegernsee Kitchen angefangen habe, weiß ich, da gab es manchmal so diese Kräuterpflänzchen, aber auch nur in manchen Supermärkten. Das war dann schon eher so ein Thema. Und hier zumindest bekommt man Koriander fast, also relativ weitläufig in entweder frisch in Tütchen oder eine Pflanze oder und wie sich das dann so verändert über die Zeit. Und offensichtlich bei dir in der Ecke, der Koriander, genau, entweder sind alle heiß drauf oder es ist einfach nicht so ein Thema.
Oder wir sind einfach spät dran. Man muss ja dazu sagen, Tegernsee, das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine provinzielle Pfütze irgendwo in Bayern, sondern das ist ja eigentlich noch Speckgürtel von München. Es gibt durchaus Menschen, die pendeln vom Tegernsee nach München. Viele Fußballer wohnen da und haben sehr schöne Häuser.
Ob die alle
Und
Koriander essen?
die essen vielleicht alle Koriander und sagen,
Vielleicht, ja.
oder haben Köche, die gerne Koriander verkochen, keine Ahnung. Ich stelle es mir jetzt wahrscheinlich mondäner vor, als es ist, aber da sind schon auch sehr gut situierte Menschen, die auch ein bisschen rumgekommen sind in der Welt und wissen, was Koriander ist und wie es schmeckt. Und dann ist natürlich die Nachfrage da und dann gibt es vielleicht einfach auch mehr davon. Das kann ich mir schon vorstellen. Hier ist
Da gebe ich
es
dir recht.
Speckgürtel von Stuttgart und die Schwaben, die sind ja eher so, ja,
Wir bleiben bei dem,
konservativer.
was wir kennen.
Ja, was der Bauer nicht kennt und so. Und da sind wir vielleicht noch ein bisschen hinten dran. Aber deshalb ist ja für mich immer umso wichtiger, ein gutes Kochbuch zu haben, weil ich mir dann alle diese Geschmäcker nach Hause holen kann, ohne dass ich wie in Berlin einen Lieferservice habe. Da bin ich immer ganz überrascht, was man in Berlin alles machen kann, wenn ich Freunde und Freundinnen besuche. Ich habe ja da auch lange gelebt, 15 Jahre. Aber die Lieferservicezeit
Toll.
kam danach.
Ja, ach so, okay,
Und die Ubers
schade.
und
Ja,
so,
oder? Ja.
Uber Eat und so. Und das ist
Ja, man
schon,
kann sich wirklich alles liefern
kann
lassen,
sich
oder?
alles liefern lassen. Als ich weggezogen bin, waren es noch so Einkäufe. Das war schon wild, irgendwie online den Einkauf machen und dann wird er geliefert und wie praktisch, ja. Und jetzt ist es wirklich, man kann sich, ich habe Bock auf Ramen, dann bestellst du in deinem Lieblingsramenladen einfach eine Suppe und ein schlecht bezahlter Mensch bringt dir das dann an die Haustür. Ist schon wild und die verstehen auch immer gar nicht so die Struggles, in denen ich bin. So, ja, hier gibt es irgendwie einen Inder, aber nur zwei Dörfer weiter. Der soll aber gut sein, sagt man. Ich war aber noch nicht da. Ist halt zwei Dörfer weiter.
Ja, das
Und
ist schon ein ganz schöner Kulturschock, oder?
ja, doch, doch, doch. Also ich habe meine Kochbuchsammlung habe ich deutlich mehr zu schätzen gelernt, als ich nicht mehr in der Metropole gewohnt habe, wo man alles an jeder Ecke essen kann. Aber umso schlimmer ist es, wenn ich dann in der Großstadt bin, dann esse ich nämlich den ganzen Tag alles. Und in Berlin ist es immer a walk down
Berlin ist
memory
natürlich.
lane. Da esse ich die ganze Zeit nur Erinnerungen. Jeden Tag. Das ist ganz schön.
Ja, genau, das find ich total toll, ne? Also das ist ja auch, was Essen in sich trägt. So ganz viel Erinnerungen und ja, eigene Geschichte. Und Berlin ist natürlich eh unschlagbar,
Das
was das
stimmt.
angeht.
Das stimmt. Hast du eine große Kochbuchsammlung?
Tatsächlich gar nicht. Nee, ich habe natürlich schon ein paar Kochbücher, aber heute würde ich fast sagen, ich blicke mehr aus dem Aspekt, was ist die persönliche Geschichte und was ist die Bildwelt, also mehr so eine Mischung aus verschiedenen Aspekten im Rahmen eines Kochbuchs. Aber es ist nicht so, dass ich unendlich viele Kochbücher habe.
Aber deine eigenen Kochbücher stehen wahrscheinlich alle bei dir im Regal, weil Tegernsee Kitchen, also meine neue Landküche, ist ja nicht dein erstes Kochbuch, das du veröffentlicht hast, wie ich gesehen habe. Und das geht eigentlich, aber das andere Kochbuch geht noch viel mehr in die Gesundheitsrichtung. Du hast ein Diabetes-Familienkochbuch geschrieben. Wie kam es dazu?
Genau, das finde ich, ja, genau. Hast du genau hingeguckt? Das ist ein Buch, das habe ich relativ am Anfang meiner Zeit zusammengestellt und war im Nachgang gar nicht so glücklich damit, nicht mit dem Inhalt, sondern mit dem Ansatz des Themas. Also Typ 1 Diabetes ist in meinem engsten Umfeld. Und als ich mit Tegernsee Kitchen und mit dem Kochen angefangen habe, war so ein bisschen auch die Frage, okay, wenn jemand Typ 1 Diabetes hat oder aber auch Diabetes grundsätzlich, wie kann man sich da kulinarisch besser versorgen? Aber am Ende des Tages ist egal, ob Typ 1 oder Typ 2, also Typ 1 eine Autoimmunerkrankung, da braucht man ja eine Insulinzufuhr von extern. Typ 2 ist in den meisten Fällen Lifestyle bezogen, also nicht ausgewogen gegessen, zu wenig bewegt, also verschiedene Aspekte, nicht nur einfach zu viel Zucker gegessen. Da geht es eigentlich darum, einfach gesund zu essen. Also es gibt, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt bestimmte Rezepte, die man sich aneignen muss, wenn man eins der beiden mit sich trägt, sondern da geht es einfach darum, viel Gemüse, die richtigen Fette, so wie wir halt auch essen wollen, um uns gesund zu halten. Und deswegen bin ich rückblickend einfach mit der Thematik nicht so glücklich, weil ich finde, das ist an der falschen Stelle aufgehängt.
Das erklärt natürlich auch nochmal total den Fokus, den du deinem neuen Buch gegeben hast. Also im Prinzip ein gesundes Kochbuch, dem man es nicht anmerkt. Eigentlich ein
So ein
Kochbuch, das
bisschen,
als
ja.
Wohlfühlkochbuch um die Ecke kommt. Und hinten raus denkt man so, hey, warte mal, jetzt habe ich gar kein Fleisch gegessen und total viel Gemüse und habe mich außerdem noch damit auseinandergesetzt, was für mich Genuss bedeutet, was für mich Ernährung bedeutet, warum ich was esse, warum ich wie esse und ob ich daran was ändern könnte. Warte mal, da ist ja viel mehr Nutzen drin in deinem Buch als nur so eine Landküche.
Also wenn es so daherkommt, so von hinten sozusagen, ja, dann würde ich so für mich selbst denken, okay, Ziel erreicht, weil am Ende denke ich, geht es halt darum. Und wenn jemand eine Diabeteserkrankung mit sich trägt, sind das ja eigentlich die relevanten Fragen. Also wie kann ich mein Essen einfach ausgewogener gestalten, um meinen Körper zu schonen? Und genau, wenn man das schön machen kann und schön haben kann, umso besser.
Jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf und sie ist mir total aus dem
Jetzt.
Kopf gesprungen. Das ist ja verrückt. Also hier war sie noch, aber sie war noch nicht im
Ja,
Mund. Also
jetzt ist sie im Raum,
ich kann sie noch im Kopf
unausgesprochen.
spüren und dann puff, war sie weg. Ah nein, ich wollte sagen, dass natürlich die Menschen, die dich schon kennen, und es sind ja nicht wenige, die wissen natürlich, dass wenn Tegernsee Kitchen und Anja auf dem Buch steht, dann ist natürlich klar, dass das kein Junkfood ist, sondern dass das ein bewusstes Essen ist und dass es eine bestimmte Ästhetik hat, die ja auch durch deine wunderschönen Bilder, nicht nur vom Essen, sondern auch von Stimmungen und vom Tegernsee, dass das einfach natürlich alles zusammengehört und zusammenspielt und die wissen natürlich, was sie erwartet. Aber es gibt ja vielleicht auch Menschen, die dem Buch so frisch begegnen. Die haben dann so einen Überraschungsmoment. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache, wenn die das Buch mitnehmen und dann sagen, oh Mensch, hör mal, ist ja eigentlich ganz gesund.
Das fände ich auch schön.
Im Oktober
Eine
erscheint
schöne
schon
Sache.
dein nächstes Buch.
Wahrscheinlich wird es Dezember. Ich
Ah.
glaube, auf meiner Website steht noch Oktober. Das muss ich anpassen.
Bitte notieren Sie das, liebe Hörenden. Im Dezember kommt das neue Buch.
Dezember, ja,
Ja.
genau. Also hoffentlich vor Weihnachten. Und tatsächlich wäre vor Weihnachten schön, natürlich, weil es ein perfektes Weihnachtsgeschenk wäre, aber weil es tatsächlich darum geht, wie kann ich übers Jahr hinweg ohne eigentlich die gleichen Prinzipien, über die wir schon gesprochen haben, aber mit so ein bisschen mehr bewusster Ideensetzung durchs Jahr gehen. Also ich mache das mit Anna Hogg oder Annabella Hogg von Instagram-Kanal von Tisch zu Tisch zusammen. Wir haben vor einiger Zeit uns die Frage gestellt, was ist eigentlich, oder was macht es eigentlich so, was sind so die Kernthemen, dass unsere tägliche Ernährung so schwer macht oder so kompliziert oder so belastend? Und ich habe damals auf meinem Kanal eine Umfrage gemacht. Das war faszinierend, weil die war wirklich lang. Ich hatte, glaube ich, 50 Fragen oder so. Und da haben über 400, vornehmlich Frauen mitgemacht, was schon einmal gezeigt hat, okay, ja, was für eine Rolle das im Alltag spielt. Und am Ende kam raus, also es kamen zwei, drei Learnings raus, aber die Hauptpunkte waren, glaube ich, dass einfach Ideen fehlen und dass es ein Organisationsthema ist. Also, oder vielleicht kommt Organisation vor Ideen. Aber ne, dass man halt überlegen muss, okay, was koche ich denn heute und schmeckt es jedem und wann kaufe ich ein und was habe ich schon im Schrank? Und das war so ein bisschen der Ansatz für uns zu sagen, okay, lass uns doch mal Mealpläne probieren, die nicht jetzt Kalorien zählen, aber die einfach relativ einfache Gerichte, die sich auch gut abwandeln lassen, also wie so ein Grießpudding, den man das ganze Jahr über einfach mit anderen Obst zubereiten kann. Wie kann man sowas zusammenbauen, dass es eine Hilfestellung ist? Wenn ich sage, ich habe so einen Monatsplan, dann muss ich nicht jede Woche genauso nachkochen, aber ich kann so ein bisschen springen und ich habe relativ nah an der Saison einfach ständig Ideen an der Hand. Und genau, da hatten wir damals PDFs zu erstellt und genau, jetzt machen wir mit dem Christian Verlag ein Kochbuch dazu. Das heißt 52, also 52 Wochen im Jahr gut kochen. Jetzt nagel mich nicht auf den Subtitle fest. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau wortwörtlich so ist. Genau, mit 52 Rezepten für 52 Wochen. Und für jede Woche gibt es vier Rezepte, vier oder fünf Rezepte. Genau, und da freuen wir uns drauf, weil es, glaube ich, eine gute Sache wird.
Großartig. Und da schließt sich der Kreis. Als ich angefangen habe mit meinen Kochbuchtests, habe ich nämlich einen Hashtag mal benutzt, der hieß 52 Dinners, weil
Ah
ich
ja.
nämlich dachte, ich esse irgendwie jede Woche das Gleiche und habe beschlossen, jede Woche ein neues Rezept auszuprobieren. Und hatte dann diesen Hashtag und es hat auch niemand interessiert, aber.
Aber hat das für dich funktioniert? Hast du es durchgehalten?
Also
Und
ziemlich lange.
hat das ist also oft, ich finde sowas ja total toll, weil dann fängt man mit etwas an und sagt, okay, das ziehe ich jetzt einfach mal eine Weile durch, weil das meiste ist ja so. Wir fangen etwas an und haben irgendwie eine Idee, aber dann geben wir früh auf, weil wir denken, ach, das lässt sich ja irgendwie bewahrheitet sich das alles nicht. Und der Kern liegt ja darin, irgendwie Dinge ein bisschen auszuhalten und dann zu schauen, oft passiert ja dann etwas, was dann im Zweifel etwas anderes ist, als man erwartet hat, aber es passiert in jedem Fall etwas, verändert sich etwas, kommt eine neue Idee. Kam da bei dir irgendwas?
Na, ich habe so
Hat sich
viele
da was
neue
entwickelt?
Sachen ausprobiert. Ich war vorher, haben zwar immer alle gesagt, Christina, du kannst so gut kochen. Ich glaube immer noch nicht, dass ich gut kochen kann, aber ich kann gut Rezepte lesen. Und ich habe einfach dann wirklich angefangen, mich in die Hände von KochbuchautorInnen zu begeben, mich an die Hand nehmen zu lassen und zu sagen, ich folge jetzt einfach mal deiner Führung und schau, wo ich lande. Und mehr als schief gehen kann es nicht. Auch ein Grund, warum ich nicht so oft mit Fleisch gekocht habe, weil ich immer dachte, das soll nicht schief gehen, wenn ich mit Fleisch koche, das finde ich schlimm. Aber ich habe angefangen, mich zu trauen, Dinge auszuprobieren und habe dann natürlich auch neue Techniken, neue Gewürze, neue Kombinationen kennengelernt. Und das macht für mich auch den großen Reiz aus, Kochbücher zu testen, weil ich A, Inspiration bekomme und nach einem Rezept koche, was jetzt nicht Raketentechnik ist. Ein Grießpudding oder ein Grießauflauf ist jetzt nichts wunderbar verrückt Neues, aber es inspiriert mich. Ich folge dem Kochbuch und finde vielleicht auch noch was anderes in diesem Buch, was ich noch nie gekocht habe, wo ich denke, das ist eine überraschende Kombination oder ganz versessen bin ich jetzt auf Basics. Also wenn im hinten drin Teil noch so Basics sind, das solltest du im Kühlschrank haben. Das hast du nämlich auch. Sage ich natürlich nicht ohne Grund. Denn du hast hinten drin auch noch so Grundrezepte und die sind Game Changer, wie man so schön sagt. Also die verändern nochmal alles in der Küche. Stichwort die eingelegten roten Zwiebeln, die jetzt überall sind. Aber wenn man so ein Glas im Kühlschrank hat und nicht genau weiß, was man essen soll, dann macht man einfach irgendwas und schmeißt so ein paar Zwiebeln drauf und denkt so, wow, schau mal, Food
Ja, total.
Influencer.
Ja, aber das finde ich so schön, dir da zuzuhören an der Stelle, weil das ist wirklich, ja, das sind so kleine Kniffe, die dann tatsächlich ganz, also ganz viel verändern können. Ja? Gerade die roten Zwiebeln finde ich auch so ein tolles Beispiel, weil ich ertappe mich ja selbst auch oft dabei. Dann denke ich, okay, was hast du im Kühlschrank? Jetzt wirst du irgendwas, ne, ein bisschen Salat und Kichererbsen. Und ganz oft passt das richtig gut. weil es einfach, ne, viele verschiedene bunte Gemüse passen, so dann braucht man natürlich das richtige Dressing und manchmal trifft man es aber nicht so ganz genau, also weil irgendwas off ist in der Kombination und wenn man dann rote Zwiebeln drauf tut, dann wird irgendwie alles ein bisschen besser. Also es sieht natürlich auch schön aus, aber
Ja,
genau,
oder
und solche
schwarzer
Dinge.
Sesam. Schwarzer Sesam ist auch so ein Trick. Wenn es irgendwie fad ausschaut, ich meine, du isst einfach nur ein Spiegelei und eine Avocado, dann machst du einfach ein bisschen schwarzen Sesam drauf.
Genau,
Wow!
wird sofort stylischer und du denkst, aha, da habe ich mir aber irgendwie was Schönes zubereitet. Ja. Finde auch da, um solche Dinge geht es auch.
Ich bin schon ganz gespannt auf das nächste Kochbuch. Wie gesagt, da klingen bei mir mehrere Seiten an. Das spricht mich jetzt schon sehr an, der Inhalt, den ihr euch da ausgesucht habt. Ich habe das natürlich auch verfolgt. Ich folge natürlich auch von Tisch zu Tisch. Hör mal, natürlich. Habe das natürlich auch gesehen, dass ihr da ja auch schon so ein Regular hattet, wo ihr jede Woche gekocht habt, wo es Mealpläne gab und so. Da habt ihr schon viele Dinge zusammen ausprobiert und gemacht. Und dass es jetzt in einem Kochbuch münden wird, finde ich fantastisch.
Schön, das freut uns sehr.
Dann
Und
hören
es
wir uns
gibt noch
einfach.
ganz viele, viele weitere Ideen zu dem Thema.
Hervorragend. Das glaube ich, die Kreativität spürt man auch deinem Buch an und sieht man auch in deinem Account. Ich verlinke natürlich auch den Account von dir, Tegernsee Kitchen, in den Shownotes. Und wir haben ja noch eine tolle Überraschung. Es gibt das Buch zu gewinnen. Schreib mir einfach eine E-Mail an. Warte mal, jetzt muss ich erst noch mal rausfinden, was meine E-Mail-Adresse ist. Kuchen oder Weltfrieden at googlemail.com. Und vergiss auf keinen Fall das Stichwort dazu zu schreiben. Und das Stichwort ist diesmal Panorama. Also, wenn du teilnehmen möchtest und ein Exemplar von Tegernsee Kitchen, meine neue Landküche von Anja Schmidt gewinnen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an kuchen oder weltfrieden@googlemail.com mit dem Stichwort Kennwort Panorama. Alle Einsendungen werden natürlich von mir beantwortet und ich freue mich auch, wenn du noch was Nettes dazu schreibst. Liebe Anja, ich danke dir sehr für dieses
Danke
schöne
dir auch.
Gespräch und für dieses schöne Buch. Und ich bin mir sicher, wir hören bald wieder voneinander, denn das nächste Buch steht ja schon in den Startlöchern.
Ich danke dir auch, Christina. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.